Dr. Pongs Praxis für den angewandten Spieltrieb. Sprechstunde jeden zweiten Sonntag im Monat von 12 bis 14 Uhr auf Radio X. Auf Radio X. Auf Radio X. Auf Radio X. Auf Radio X.
Dr. Pongs Hausbesuch.
Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Stunde, die wir jetzt gemeinsam verbringen werden hier auf Dr. Pong bei Radio X mit dem Thema LDX 40 Musik auf dem C64. Und wir haben einen Gast im virtuellen Studio, Horst und ich, und bei uns ist der Till. Hallo Till.
Hallo, grüß euch, danke für die Einladung.
Gerne, hallo Horst auch, ja.
Ja, hallo.
Genau, der Till ist bei uns, weil wir mal wieder was anderes machen wollten und wir hatten über diverse Kanäle Kontakt zueinander gefunden und haben ihn eingeladen. Till, vielleicht magst du kurz ein paar Sachen sagen zu dir, was du machst, wo du herkommst und wie du zum Thema Musik und C64er gekommen bist.
Genau, fange ich mal an. Genau, also der Till, ich komme ursprünglich aus Regensburg in Bayern, wohne jetzt aber seit mittlerweile über 20 Jahren in Frankfurt. Ich arbeite hier für die Deutsche Bahn und mache da ganz tolle IT, genau wie der Alex. Und ja, wie bin ich zur C64-Musik gekommen? Also ich habe 1986, wenn ich mich recht erinnere, habe ich meinen ersten C64 gekriegt, habe den damals, wie glaube ich die meisten, halt primär zum Zocken verwendet. Hab mal vielleicht auch so das ein oder andere Programmierexperiment gestartet und das war es aber eigentlich dann damals mit Musik, hatte ich da außer das, oh, was ist ja ziemlich coole Musik, was da zum Teil in den Spielen hat, und in den Demos hatte ich da eigentlich aktiv nichts zu tun. Und zu dem Musikmachen mit dem C64 bin ich dann tatsächlich erst relativ spät gekommen, nämlich 1998. Da hatten ein paar Freunde von mir in Regensburg wollten eine Compilation machen oder haben eine Compilation gemacht für elektronische Musik und haben sie mich gefragt, willst du nicht auch einen Track machen? Und damals war ich noch, wie das Klischee so schön ist, armer Student und dachte mir, ja, elektronische Musik schön und gut, aber ich habe halt kein Equipment und ich habe auch eigentlich kein Geld, um mir Equipment zu leisten. Und dann hatte ich aber, wie es der Zufall will, kurz davor auf dem Flohmarkt tatsächlich irgendeine alte Golden Disc C64 Edition gekauft, wo ein Soundprogramm drauf war, also ein klassischer Tracker. Und dann habe ich damit angefangen, auf dem C64 Musik zu machen und mache das bis heute in verschiedenen Ausprägungen weiterhin.
Mit dem Golden Disc Tracker, das finde ich spannend.
Genau, also das Golden Disc, das war so ein Disc-Magazin und der Tracker ist der Soundmaster 3.1 von Södesoft, weil auch immer das genau war. Ist, glaube ich, da damals einfach als Freeware oder Public Domain drauf gelandet. Das Interessante ist, ich mache mit dem Ding, obwohl es nicht so das tollste Programm ist, nicht das modernste heutzutage, immer noch den Großteil meiner Musik.
Spannend. Okay, ja, 1998, das sind dann jetzt ja auch schon 24 Jahre, ne?
Ja, mittlerweile tatsächlich 24 Jahre.
Cool, super. Und du bist hier in Frankfurt und das fanden wir natürlich total spannend, dass wir dann hier einen Künstler in Frankfurt haben und am liebsten wären wir ins Studio gegangen, aber wie es halt so ist, ja, ihr kennt das ja schon, seit 2 Jahren machen wir Dr. Pong aus dem Homeoffice und auch dieser Teil der Sendung findet gerade virtuell verteilt auf 3 Standorten statt. Super. Du hast uns ein ganzes Programm mitgebracht, was wir in den nächsten 50 Minuten ungefähr durchhören werden und wo wir über die einzelnen Stücke sprechen können. Dafür schon mal im Voraus vielen Dank. Was wir aber noch ganz kurz tun sollten, ist so Musik auf dem C64. Kennen wir alle aus Spielen. Du hattest das ja gerade erwähnt. So also meine absoluten Favorite-Musikstücke aus der Zeit, als ich mit dem C64er gespielt habe, im zarten Alter von 14, 15 und dann später, waren dann sowas wie natürlich Gianna Sisters oder Last Ninja und so weiter. Und ich finde, der Soundchip des C64, der SID, der hat einen sehr eigentümlichen Klang. Ne? So meine Sichtweise darauf. Und ich weiß nicht so viel darüber. Ich weiß, dass er drei Stimmen hat und dass er halt ein 8-Bit-Soundchip ist und dass er ganz schön verbuggt ist. Also im Sinne von, er hat einige Fehler, die halt ganz toll ausgenutzt werden können, um damit Sachen zu machen.
Genau, das mit den Fehlern, das ist immer schon ein schönes Stichwort, weil eines der beliebtesten Themen mit den Fehlern ist ja, dass man mit dem Knacken, das beim Ein- und Ausschalten von den Oszillatoren entsteht, kann man ja diese schönen, wunderbaren 1-Bit- oder noch 1-Bit-Samples sind es, glaube ich, erzeugen, die dann aber je nach SID-Modell noch unterschiedlich gut funktionieren. Das ist jetzt so das Beispiel, was mir spontan einfällt. Ansonsten, ich bin kein großer Hardware-Experte, muss ich tatsächlich sagen. Also ich weiß, dass es die zwei SID-Chips gibt. Ich schätze den Klang. Ich weiß, dass sie damals halt wirklich auch revolutionär waren für das, was man halt für so einen Consumer-Level-Computer, wie man so schön sagt, gekriegt hat. Aber was das jetzt genau alles technisch da nach sich zieht oder in sich hat, da, das ist für mich eine Black Box. Ich nutze das als das Ding, um meine Musik zu machen. Und ich weiß nicht, für die Technik, da gibt's kompetentere Leute als mich, die das erklären können.
Er ist ja auch fair. Und ich finde es das gut, dass du es auch genauso siehst, dass du es einfach nutzt, um das zu machen, was du damit machen willst. Horst, was wissen wir noch über das Ding? Der ist im C64er und es gibt zwei Varianten, das hat der Till gerade schon gesagt.
Ja, es ist, man hat dann in einer neueren Variante von dem SID-Chip, der dann zum Beispiel in den sogenannten C64-2, also es gab ja den guten alten Brotkasten und dann später hat man das Ganze in Gehäuse eingebaut, was mehr so an 128er erinnert hat. Und der neuere SID-Chip, da hat man dann versucht, eben diese Fehler, die man dann zum Beispiel bei Ghostbusters, ein Videospiel, am Anfang für ein Sprachsample nutzen konnte, da kam dann halt Ghostbusters, ne? Also Sprachausgabe, das war dann wunderbar. Und man hat dann die Fehler versucht zu beseitigen und dadurch kamen dann die Sprachsample nur noch sehr leise raus. Aber ist auch kein Problem.
Genau, ja.
Man kann dann Widerstand einlöten und diesen Filter, den sie repariert haben, sozusagen wieder abschalten und dann funktioniert das wieder. Also SID-Chip ist oder überhaupt die Zeit dieser Soundchips ist halt recht faszinierend, weil die haben ja praktisch diese Klänge erzeugt. Ne? Da hat man dann so Beispiele im Handbuch gehabt, da kommt ein Sägezahn raus und da
Ja.
kommt ein Sinuston raus und als ich dann, also ich hatte auch von 14 bis 16 C64 und später dann Amiga und da war das schon eine andere Sache mit den Trackern. Da habe ich dann einen Digitizer gehabt und habe mir Samples gezogen aus Filmen oder irgendwas und habe dann daraus sozusagen aus diesen Samples meine Musik gebaut. Und das war eben wirklich noch ein Soundchip, der praktisch Töne generiert hat. Und das ist eben diese besondere Zeit und deshalb haben diese Soundchips, insbesondere der SID, eben auch so einen besonderen, Klang.
Ja, und also ich überlege gerade, ich meine, dass das Nintendo Entertainment System, Famicom, hatte sogar, also hatte auch, hatte den gleichen Prozessor wie der C64er, aber der Soundchip hatte nur zwei Stimmen. Und auch auf dem Game Boy ist es nicht so wie der SID-Chip. Also er ist auf alle Fälle was ganz Besonderes. So, dass ich ein großer C64er-Liebhaber bin, wisst ihr, dass Horst auch ein Faible für Commodore hatte und ist auch bekannt. Deswegen sind wir auch zusammen. Aber jetzt mal zurück zu Till. Till, du hast jetzt gerade erzählt, du machst das 24 Jahre. Und du hast auch einen Künstlernamen. Magst du dazu ein bisschen was erzählen und was du da jetzt so gemacht hast?
Ja, genau, das ist eigentlich schon mein zweiter Künstlername und wenn wir uns jetzt vielleicht dann demnächst den ersten Track anhören, der ist noch gar nicht unter dem Namen LDX40 entstanden, sondern damals habe ich mich noch Sound Interface Device, abgekürzt SID, Überraschung, genannt, bis ich dann irgendwann beschlossen habe, das ist vielleicht doch ein bisschen zu, naja, in your face nennen wir es mal. Und dann muss ich kurz in meinen Spickzettel schauen. Wann das war, ich meine 2002 oder 2001 oder 2002 habe ich dann beschlossen, ich brauche einen anderen Namen, der eben vielleicht ein bisschen was anderes ausdrückt. Und dann bin ich ja halt bei LDX40 mit einem Hashtag zwischen dem X und dem 40 gelandet. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich relativ einfach. Das ist ein Maschinensprachebefehl vom C64. Da heißt, lade das X-Register mit dem Wert 40 und 40 Hexadezimal ist dann in Dezimal 64.
Ja, ich fand das sehr schön, dass ich das gesehen habe. Sehr gut. Wollen wir das erste Stück mal anhören?
Genau, und das erste Stück sage ich vielleicht noch kurz davor dazu. Das ist genau eben dieses allererste Stück von mir von 98, was ich eben damals für diese Compilation gemacht habe.
Super. Dann hören wir jetzt Armalite, ist der Titel von Sid aus dem Jahr 1998.
Während der Track lief, sind mir noch zwei Trivia-Sachen eingefallen, die vielleicht interessant sein können. Oder ich erzähle sie einfach. Das eine ist, das ist ja tatsächlich natürlich auf einer Original-Hardware aufgenommen, und zwar meinem geliebten Original C64, damals eben von 1986, der aber leider mittlerweile verstorben ist. Der hängt jetzt hinter mir dekorativ an der Wand. Das ist die eine Sache, die ich erzählen wollte. Und die andere Sache, auch noch ganz interessant. Ich habe nicht wirklich natürlich eine musikalische Ausbildung, wie das so gerne mal bei elektronischen Musikern ist. Und war dann sehr fasziniert, als mein Freund von mir, als er den Track gehört hat, danach erzählt hat, der Schlagzeuger, dann völlig fasziniert von der rhythmischen Struktur da war und sagte so, das ist irgendwie voll krass, wenn man das als Schlagzeuger spielen wollen würde, das wäre voll schwierig und so. Und ich so, aha, interessant, okay. Genau, das wollte ich zu dem Song noch loswerden.
Okay. Ja, also ich fand den total super. Ich habe ja vorher die Sachen ein bisschen angehört und dachte so, boah, krass. Warum heißt er denn Armalite? Das wollte ich dich fragen. Wegen des Spiels.
Naja, auch da war ich ähnlich wie gesagt, damals hieß ich halt noch Sound Interface Device und dachte mir auch dann, es ist total clever, irgendwie wenn ich die Tracks tatsächlich nach Spielen benenne. Und Armor Light ist einer so meiner All-Time-Favorite-Shooter auf dem C64. Und dann war das natürlich naheliegend, den zu verwenden. Es gibt dann noch andere Tracks aus der Zeit, die heißen dann Paradroid oder also hochoriginelle Titel, die, wo ich im Nachhinein denke, naja, so schlau war das vielleicht nicht, aber mein Gott, das ist halt jetzt so. Ich werde auch die Sachen beibehalten. Ich kann, oder nicht die Sachen, die Namen beibehalten. Ich kann auch noch eins dazu sagen. Ich habe, jetzt muss ich gerade nämlich aber selber nochmal nachschauen, ich habe die Tracks zu meinem 20-jährigen, nee, zu meinem 15-jährigen Jubiläum habe ich die alten Tracks nochmal so ein bisschen aufpoliert und neu aufgenommen. Und damals dann habe ich dem Kind aber einen anderen Namen verpasst. Wie habe ich es damals genannt? Ich finde es leider nicht mehr. Quasi gleiche Bedeutung, aber also semantisch gleiche Bedeutung des Wortes, aber anderer Name. Ich finde es aber gerade
Ja
leider
gut,
nicht mehr.
ist nicht
Ist auch
schlimm.
nicht so wichtig.
Genau. Okay, super. Das war 1998 quasi
Genau.
dein Einstieg wieder in oder dein Einstieg in das Thema Musik auf dem C64 und deine Rückkehr zum Commodore C64 irgendwie
Ja,
wahrscheinlich so.
wobei ich eben das, also ich habe tatsächlich den C64 nie so wirklich verlassen. Also auch so durch diese so, ich sage jetzt mal, durch die 90er durch, wo das ja so irgendwie wenig Leute interessiert hat, habe ich halt immer noch den irgendwie rumstehen gehabt und habe halt auch ab und an noch gezockt. Und ich habe dann um die Zeit auch angefangen, so Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er Jahre, dann auch tatsächlich angefangen, wieder die ganzen alten Spiele, die ich mir damals natürlich als armer Schüler nicht leisten konnte. Da habe ich dann angefangen, so langsam die auf dem Flohmarkt und auf dem aufkommenden eBay zusammenzukaufen. Damals hat das ja alles noch richtig Spaß gemacht. Da hast du ja die Spiele noch für ein paar Mark und dann später Euro gekriegt. Also insofern, wie gesagt, auf der Maschine war ich halt irgendwie die ganze Zeit tatsächlich immer irgendwie unterwegs. Aber das war halt wirklich der Einstieg, da aktiv zu werden, wirklich was zu machen, kreativ.
Super. Wollen wir den nächsten gleich hören?
Genau, wir können den nächsten hören, ganz kurz dazu. Das ist eben dann der erste, der tatsächlich unter dem Namen LDX 40 entstanden ist. Der ist aus dem Jahr 2002 und heißt Geist aus der Maschine.
Thank you.
Das war das.
Ich habe
Ich würde gerade.
gerade sehr den Unterschied gemerkt, jetzt wo ich das zweite Mal gehört habe über Kopfhörer. Beim ersten Mal lief der Track nur auf dem Laptop mit diesen Quäkern, die sich Lautsprecher nennen von den Laptop. Und
Okay,
das
sehr
war eben
schön.
ein ganz anderes Erlebnis. Also ja, es empfiehlt sich eine gute Anlage oder zumindest ein guter Kopfhörer.
Absolut. Ja, das ist tatsächlich auch einer meiner, also aus der Zeit einer meiner erklärten Lieblinge. Also das ist so glaube ich, oder ich würde sagen, das ist der Liebling aus der, ich sage jetzt mal, frühen Zeit von meinem Projekt. Und was ich aber noch der Ehrlichkeit halber dazu sagen muss, ich habe den Track jetzt für heute so ein bisschen nochmal überarbeitet. Ich habe den tatsächlich ein bisschen gekürzt, weil der wäre normalerweise 6 Minuten lang und wir wollten ja so ein ungefähr ein halbstündiges Musikprogramm, deswegen habe ich den so ein bisschen eingekürzt.
Dabei vielleicht mal eine Frage zu den Tools oder Tool, das du verwendest. Früher liefen ja sicherlich diese Tracker direkt auf dem C64, also vom Amiga kenne ich das, da lief eben der Tracker, der Noise-Tracker auf dem Amiga. Aber ist das heute noch so oder hast du praktisch Tools, die halt auf dem handelsüblichen Rechner mit einem modernen Betriebssystem laufen und man kann das dann in den C64 übertragen?
Nee, also was hatte ich ja anfangs schon kurz irgendwo in einem Nebensatz erwähnt, ich nutze tatsächlich immer noch für den Großteil der C64 Sachen das gleiche Programm wie damals, eben diesen guten alten Soundmaster, weil ich mich an den halt sehr gewöhnt habe. Ich arbeite aber, also ich mache die Musik aber größtenteils auf dem Emulator, auf dem PC. Weil das hat einfach Vorteile von einfach schnell speichern und nicht immer auf Disketten und so. Also da siegt dann natürlich ganz klar die Bequemlichkeit. Habe auch manche der Aufnahmen, die wir heute hören, also jetzt die gerade nicht, aber davor, aber Sachen, die ich dann vielleicht am PC noch nachproduziere, das kommt später noch, die nehme ich dann auch aus dem Emulator auf, weil es ein klareres Signal ist. Also insofern, ja, arbeite ich schon mit modernen Mitteln der Produktion so ein bisschen. Aber die ursprüngliche Sounderzeugung, die Arbeit mit dem Tracker ist, das ist wie eh und je. Also das hat sich in den letzten 24 Jahren tatsächlich nahezu nicht verändert. Wobei ich jetzt halt mittlerweile feststelle, ich sollte mich tatsächlich mal auch mal mit den moderneren Tools auseinandersetzen. Aus Gründen, wo ich vielleicht später auch noch mal was dazu sagen kann. Aber wie gesagt, noch ist es sehr, 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 sehr oldschool.
Ja, das ist wirklich interessant. Also ich habe auch mal gehört, ich höre das nicht raus, aber dass jeder SID-Chip, ne, in so einem C64 auch einen kleinen Ticken anders klingt, weil da wird ja irgendwie, ja, werden ja analoge Signale erzeugt, ne, sozusagen, aber ich weiß nicht, ich habe noch zwei C64. Gut, das sind halt auch die SID-Chip-2s, ne? Die klingen für mich gleich.
Du meinst den 8580. Ja.
Also, ne, es gibt
Ja,
so
genau.
Leute sagen, die sagen, ja, ich höre das, jeder C64 klingt ein bisschen anders.
Das sind so Sachen wie, mein Gott, das ist wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte wie mit, Vinyl klingt wärmer und bla. Und also ich kann, also für mich persönlich, ich will es da niemanden dissen, um Gottes Willen, ich persönlich höre das auch nicht. Also der Unterschied zwischen den zwei SID-Chip-Modellen, der ist ganz klar da. Der Unterschied auch zwischen der Emulation oder den verschiedenen Emulationen und dem realen Gerät ist auch da. Aber ich meine, ich habe ja auch verschiedene C64 hier rumliegen und also das erschließt sich mir auch nicht. Aber es mag sein, also wenn jemand ein sehr feines Gehör hat, aber es ist, glaube ich, für mich, da machen wir schon so ein bisschen an der Grenze zur Psychoakustik. Also wie viel ist da dann noch wirklich also wie viel ist im Kopf und wie viel ist wirklich im Gehör? Aber wie gesagt, ich meine, wenn Leute das können, dann bin ich sehr beeindruckt oder wirklich den Unterschied hören.
Mit dem Künstlernamen LDX40 machst du ja aber nicht nur die Musik, dass du sie einfach so machst, sondern du trittst auch auf, richtig?
Ja, also LDX40 ist mittlerweile in was viel Größeres als die C64-Sache mutiert. Also genau, zum einen habe ich irgendwann auch angefangen, wirklich live mit dem C64 zu spielen. Zum anderen läuft aber ganz viel anderes unter LDX40 noch. Also ich mache sehr viel mit Video auch. Zum Teil auch, also Videoclips für mich selber, aber auch ganz viel für andere Leute gemacht. Manchmal so ein bisschen grafische Designsachen. Mittlerweile auch tatsächlich Demo-Programmierung auf dem C64 jetzt in den letzten 3 Jahren. Genau, aber ich trete auch live auf und es gibt tatsächlich, wenn es jemand interessiert, eine Möglichkeit, das recht bald zu sehen. Und zwar am 1.5. Also am schön am Tag der Arbeit, das ist ein Sonntag, machen wir so eine kleine Matinee und zwar zum Thema 40 Jahre C64. Der C64 ist ja dieses Jahr 40 Jahre alt geworden. Und da gibt es so ein kleines Programm. Das ist eben ein Live-Auftritt von mir. Es gibt eine Demo-Show, also interessante C64-Demos aus den letzten 20 Jahren, 30 Jahren. Und noch einen ganz netten, noch einen Vortrag vom Bekannten von mir. Und das Ganze, wie gesagt, am 1.5. ab, ich meine, 16 Uhr im Digital Retro Park in Offenbach, dem Computerspielmuseum zum Anfassen.
Ja, Horst, ne? Haben wir schon direkt was, was wir uns in den Kalender schreiben werden. Und
Ja, schreib's dir gut auf, weil dort gehen wir auch gerne hin. Wir haben auch schon von dort mal gesendet. Ja,
ja, ich habe es gehört,
super
genau.
Location, ja.
Was halt sehr schade war, wir hatten die Veranstaltung ursprünglich für den 9. Januar geplant, was richtig gut gepasst hätte, weil der C64 ist ja tatsächlich mal das erste Mal der Öffentlichkeit eben 1982 auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas vorgestellt worden. Und zwar an diesem Wochenende, das war damals das Wochenende 9. bis 11. Januar. Also wäre es so eine fast eine Punktlandung. Oder vielleicht sogar eine Punktlandung gewesen mit der Geburtstagsfeier, aber Corona-bedingt haben wir das dann halt leider verschoben. Jetzt ist es halt der 1.5. Ich glaube, das Event wird trotzdem genauso nett.
Ja, also ich werde es mir aufschreiben und ihr da draußen, jeder, der sich für Retro, digitales Computerspielen, Konsolen und so weiter interessiert, sollte sich das auch merken. Ja, der DRP ist eine super Location, wie Horst sagt, und die sind auch wirklich in der Situation, dank Corona leider, dass sie jede Menge Unterstützung brauchen können. Und wir teilen ja alle diese Liebe für dieses Hobby. Und von euch
Genau.
sicherlich auch viele. Genau, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich bin jetzt ein bisschen gemein. Lasst uns mal den nächsten Track mal hören. Die Lied Nummer 3. Magst du es anmoderieren?
Ich moderiere es an, das heißt, and you can be a fascist too.
Honey, what is it?
Schroff. Zu dem Song, der setzt ja von 2005, kann man jetzt vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte erzählen. Zum einen wird vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen aufgefallen sein, dass am Anfang des Tracks da so ein Voice-Sample drin war. Das war definitiv nicht C64, was man an der Qualität bemerkt hat. Und es sind jetzt eben auch nicht nur ein C64, den man hört, sondern das sind jetzt tatsächlich zwei. Das heißt, ich habe zwei sozusagen separate Tracks produziert und dann auf dem PC zusammengemischt, mit dem Sample noch reingemischt und überarbeitet. Und insofern also hier jetzt so eine nächste Stufe. Ne? Also so habe ich dann auch relativ lang gearbeitet mit den zwei C64, die da parallel laufen. Und das ist dann auch eine ganz gute Überleitung. Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, ich mache durchaus Sachen live. Das hat, wie gesagt, auch 2005 angefangen, genau wie der letzte Track, den wir gehört haben. Und als nächstes hätte ich noch mitgebracht eine Live-Aufnahme. Da springen wir jetzt allerdings schon ein ganz gutes Stück in die Zukunft. Die ist von 2013 aus der Klirrbar in Offenbach. Ist tatsächlich auch wieder, das war eben zum Anlass des 15-jährigen Projektjubiläums. Und das ist ein Remake von einem alten Track von mir, also auch so von 1999. Genau, da können wir, glaube ich, mal reinhören. Die Soundqualität ist da etwas, naja, nennen wir es mal fragwürdig, weil das eben nicht irgendwie aus dem Gerät aufgenommen ist, sondern es ist tatsächlich in der Klirrbar, also im Waggon in Offenbach, einfach über ein Mikro im Raum aufgenommen. Das heißt, man hat auch noch ganz viel Hintergrundgeräusche und jetzt halt eher so einen sehr, sehr live Bootleg-Sound.
Das macht nichts, das hören wir jetzt auch gerne mit dir. Thank you. Ja, und verdammt, was wäre ich damals gerne dabei gewesen, Till. Das erinnert mich jetzt irgendwie so, ich schiel mal virtuell in deine Richtung, Horst, an unsere Zeiten im Cave- und Nachtleben mit Darkwave und Industrial an Anfang 2000. Weiß nicht, wie es dir geht, aber hat mich
Ja,
stark daran erinnert.
auf jeden Fall. Deshalb muss ich auch dran denken, als der Till gesagt hat, dass es einen Auftritt geben wird im Digital Retro Park am 1. Mai, Tag der Arbeit, ne? Das passt eigentlich gut zu Industrial. Also, ich kenne auch so einen Track. Es wird wieder gearbeitet. Das stand, glaube ich, irgendwie aus einer DDR-Wochenschau oder so. Gerade eben bei dem Track da live aufgenommen, war, konnte man ja so ein bisschen wirklich das Publikum da auch im Hintergrund hören. Ja, das erinnert einen an die guten alten Zeiten. Mal schauen, was nach Corona von so Darkwave-Clubs, nenne ich sie immer, ja, das war immer so mein Ding, was da am Ende noch ja, wieder stattfindet.
Ja, da muss ich natürlich auch noch meinen Senf dazugeben. Also zum einen, weil es ist schön, dass du es gerade erwähnt hast, Horst, mit dem Achtung, ich glaube, es wird wieder gearbeitet. Das ist ja natürlich ein Song von Welle Erdball, die ja auch viel mit dem C64 gemacht haben. Das muss jetzt an der Stelle noch
Ja,
loswerden. Und
genau.
natürlich, ich hatte es mit dem Alex gerade schon heimlich im Chat besprochen. Also ich war ja tatsächlich auch zu genau derselben Zeit, eben so ab Anfang der 2000, also kurz nachdem ich nach Frankfurt gezogen bin, auch relativ oft im Cave auf besagten Darkwave, Industrial, Abenden und ja, es ist, also man hört es vielleicht nicht immer raus, aber es ist durchaus was, was mich da in meiner Musik geprägt hat. Also das auf jeden Fall. Also
Also
insofern
ich,
ein spannender Querbezug. Also.
ja, also ich finde, man hört es schon deutlich, Dale. Aber deswegen hat mir das auch direkt gefallen, ja. Das hat irgendwie, genau, super, sehr gut. Was ich dich noch fragen wollte, oder einfach auch, dass wir das im Sender besprechen, war dann halt irgendwie auch so mein Anliegen. Ihr habt noch, du mit Freunden, ihr habt auch noch ein anderes Projekt, wo ihr euch engagiert hier in Frankfurt
Genau,
mit Veranstaltungen. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
da kann ich gern was dazu erzählen. Das hat jetzt nur rudimentär was mit C64 zu tun, aber sehr viel mit Musik. Und zwar veranstalte ich seit 2009 Konzerte in Frankfurt. Aus der, im weitesten Sinne, das ist immer so ein bisschen schwammiger Begriff, experimentelle Musik. Genau, und wir machen da jetzt natürlich die letzten 2 Jahre ist da herzlich wenig passiert. Jetzt ab Mai, also die erste Mai-Veranstaltung läuft auch, also mit über dieses, über unsere Organisation nennen wir es jetzt mal. Das Ganze heißt Xerox Exotik, also wie die exotische Kopie. Genau, und wir haben unsere Homebase im Institut für neue Medien im Frankfurter Osthafen in der Schmickstraße und veranstalten da dann hoffentlich ab Mai jetzt wieder öfter in unregelmäßigen Abständen eben Konzerte. Das ist viel Elektronik. Da, wir hatten aber auch schon alles von Spoken Word ach, irgendwelche jazzigen Sachen, tatsächlich zum Teil ganze Live-Bands. Wir hatten da schon sehr viel am Start. Wir versuchen auch bewusst ein sehr breites Programm zu machen und es nicht irgendwie jetzt in die Ecke Krach oder Elektronik oder experimentell irgendwas stecken zu lassen. Genau, findet man, die Website ist xeroxex, ein Wort.de. Man findet uns auch auf Facebook, wenn man nach Xerox Exotik sucht und gerne da mal reinschauen. Wir haben einen Newsletter, auf den man sich eintragen kann, wo in unregelmäßigen Abständen dann Informationen über schöne Veranstaltungen kommen, die wir da machen.
Ja, danke. Also ich finde, das sind ja immer schöne Tipps, ne? So, und dann hast du uns noch einen Titel mitgebracht. Also da springen wir wieder ein bisschen von der Zeit her, ne?
Genau, also wir waren jetzt ja bei dem Track von 1999, den ich 2013 quasi mich selbst geremixt habe, so ein bisschen. Und jetzt springen wir nochmal 3 Jahre nach vorne und der Song heißt Squared. Und das ist jetzt nochmal wieder eine andere Produktionstechnik. Das ist, was ich vorhin schon erwähnt hatte, das ist dann eben relativ viele Spuren, also einzelne C64-Spuren, also weiter aus, also es sind mehrere C64, die parallel laufen, auf dem Emulator produziert. Und das Ganze ist dann tatsächlich auch noch einer Post-Production unterzogen mit Effekten und Mixing und was auch alles. Was es ist. Also das heißt, da, das ist jetzt der erste Track, den wir heute hören, wo kein echter C64 beteiligt war. Sondern das ist jetzt tatsächlich alles aus der Emulation entstanden. Wie gesagt, aus dem Grund natürlich, in dem Fall, man hat einen klareren Sound, einen saubereren Sound, ohne die Störgeräusche. Die Störgeräusche haben ihren Charme. In dem Fall wollte ich das nicht haben, sondern eben komplett digital in Emulation produziert.
Okay, dann lassen wir laufen.
Jo.
Thank you. Ja, also ich fand, da konnte man ziemlich deutlich hören, dass das mehr als ein C64 war.
Genau, aber die Soundquelle, wie gesagt, nach wie vor nur C64, aber wie gesagt, Post-Production und Dinge drüber und so. Und das war nicht zu der Zeit halt dann einfach interessant, da nochmal andere Produktionstechniken anzuwenden.
Ja, und das Voice Sample, was war das?
Oh, das Voice Sample, da war ich gerade kurz draußen, aber ich erinnere mich auf das Voice Sample, das ist tatsächlich aus System Shock 2. No Metal Intrudes here.
Okay. Es kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich dachte, das ist nicht deine Stimme, wobei das kann man ja alles verzerren und so. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber ja, und es war auf
Nee, also
dem, war auch
System Shock
kein.
2 eine großartige Quelle für Samples. Also da sind so schöne Sachen drin von diesen Cyborgs. Damit kann man viele schöne Sachen machen.
Also es klang auf alle Fälle nicht nach C64, das war völlig klar. Ja, sehr gut. Also was ich gerade total beeindruckend fand, der Horst hatte das vorhin schon erwähnt, ne, dass es auf dem Kopfhörer anders klingt, als wenn man das mit den Boxen hört. Und jetzt mal, ich habe keine schlechten Boxen hier, aber der Kopfhörer jetzt gerade bei diesem Stück, weil so viele Links-Rechts-Effekte waren, war das halt schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis, jetzt gerade das zu hören. Also schon fast meditativ, danke.
Sehr schön, ja, freut mich. Freut mich, wenn es gefällt.
Ja. Dann lass uns mal schauen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch einen Song, ne, den wir noch besprechen wollen.
Genau, einen Song haben wir noch.
Bevor wir da einsteigen, so, wir haben über viele Sachen gesprochen zum Thema die Musiktools, mit denen man arbeitet. Jetzt hast du ja erzählt von deinem Tracker, der von der Golden Disk stammt. Und es gibt halt diverse Tracker auf dem C64er, also die bekanntesten. Ich weiß immer nicht, wie die Dinger heißen, aber ich glaube, der JCH-Tracker von Jens Christian Hus, ganz bekannter Musiker mit seiner Gruppe Vibrance, der hat irgendwann mal einen rausgebracht, der war so das Nonplusultra. 20th Century Composers mit Edwin van Santen und Gott, wie hieß der andere? Verdammt, Namen vergessen, hier Rundell und so weiter. Peinlich, Gott hoffentlich. Ja gut, er hört das hier nicht.
Macht nichts, kenne ich jetzt tatsächlich auch alle nicht, weil
Ja.
ich da so sehr in meinem Ding verhaftet war.
Naja, Cybernoid hat zum Beispiel Jeruntel gemacht.
Ich meine, die Tools
Ach
kannte ich
so,
nicht.
okay,
Also Jeruntel
ja.
kenne ich dann doch
Klar.
tatsächlich, aber
Ja,
alles gut.
also.
Nee, aber zu den Tools ist vielleicht noch interessant. Also wie gesagt, ich wollte mich jetzt da, oder mein nächster Plan ist, mich jetzt auch mal in die moderneren Tools reinzufuchsen. Und was ich jetzt so verstanden habe von den diversen Musikantenkollegen gibt es eigentlich zwei Sachen, die momentan primär verwendet werden. Das eine ist der Go-Tracker, der läuft tatsächlich auf dem PC und produziert dann quasi SID-Files hinten raus, die man dann auf der realen Hardware auch nutzen kann oder auch in der Emulation oder für was auch immer. Und wenn man tatsächlich noch auf der echten Hardware arbeiten will oder auf dem Emulator, aber mit dem C64 Musik machen kann, dann ist das wohl der SID-Wizard.
Ah ja, okay. Es gibt noch Cheese Cutter.
Stimmt, das habe ich auch schon mal
Ja,
gehört,
es gibt
genau.
noch Cheese Cutter, aber Go Tracker gibt es halt auch wirklich auf dem PC. Ist eine Freeware.
Genau.
Und die kann halt auch so fancy Sachen wie das, was du jetzt gerade erzählt hast, dass du halt mit deinem Tracker mehrere Spuren produziert hast und die mühsam zusammen getaped hast, ja, letzten Endes. Ich vermute mal in einem weiteren Tracker unter Windows, wo du halt Spuren bearbeiten kannst und zusammenschieben.
Genau.
Das kannst du halt mit dem Go-Tracker direkt mal, da kannst du dann sagen, okay, ich möchte jetzt ein Stück machen für 4 SID-Chips. Und
Ach
dann
ja.
hast du halt 12 Spuren,
Genau, 12 SID-Chips,
mit
genau.
denen du arbeiten kannst. Und der spielt das dann mit einer relativ guten SID-Emulation ab auf dem PC oder Mac oder Linux. Ist auch egal, gibt es auch für alles, weil es meiner Meinung nach ein Java-Programm ist. Und ja, und dann genau das, du kannst es halt exportieren und auch noch weiter bearbeiten. Also ich habe auch schon selber mit dem Go-Tracker mir einzelne Stimmen aus Stücken rausgeholt, weil ich damit irgendwie weitere Sachen machen wollte. Das ist schon ziemlich fancy, was mittlerweile
Auf jeden
geht.
Fall.
Sehr schick. Also da freue ich mich auch drauf, wenn du dir das anschaust. Da kommen ja bestimmt auch wieder Sachen dann damit, die
Da
schon
kommen
ganz.
bestimmt wieder Sachen bei raus, genau.
Ja,
Also.
genau. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wo ich noch gerne hin kurz ausfliegen wollte, das hat jetzt gar nichts mit der Musik zu tun, ist aber, du hast gesagt, dass du auch Demos machst. Und jetzt sind wir ja beide auch immer noch aktiv in der C64er-Demoszene in verschiedenen Rollen und haben da aber halt, das war auch einer der Wege, über den wir uns kennengelernt haben, nochmal. Und teilen quasi einen Kreis von Leuten, die Gruppe Onslaught. Und das letzte
Ja.
Demo heißt The Discs Have Eyes, richtig?
Genau, das ist
Ja.
gerade ganz frisch am, wann habe ich es rausgebracht? Freitag,
Ja.
glaube ich, war es.
Genau. Also Freitag, wir zeichnen das auf. Ich gestehe, ja, das ist keine Live-Sendung da draußen. Achtung.
Achso, genau, also es war dann am 4.3.
Richtig, genau. Und wir werden auf dem Twitter-Account von uns dann auch mal einen Link zu der Demo posten. Also
Ja,
zu
das ist
einem
sehr schön.
YouTube-File, damit ihr das mal sehen könnt, was der Till da noch so tut.
Super, und das war halt auch vor allem insofern spannend, weil musikalisch ist das ja wieder interessant, weil das ja dann tatsächlich die Demo von mir ist, aber die Musik nicht von mir. Das hat ja dann unser lieber Kollege Naki Sound aus Spanien produziert, und das war dann für mich auch jetzt mal eine neue Erfahrung, dass ich halt eine Demo mache mit halt nicht meiner eigenen Musik, sondern mit der Musik von jemand anders. Und das hat halt super schön funktioniert. Ich meine, er hatte ja so eine rohe Version der Demo, wusste ungefähr, was da kommt, und ich finde, er hat einen wahnsinnig guten und wahnsinnig passenden Track dazu produziert. Das hat mich total gefreut, dass das so eine schöne Zusammenarbeit war.
Ja, also ich konnte es beobachten, dass das, was ihr da in unserem Onslaught-Chat hattet, sah auch super aus. Also top. Für alle, die nicht wissen, was eine Demo ist, das ist etwas, worüber wir eine ganze Sondersendung machen könnten, wenn wir das wollten. Fahrt zum digitalen Retropark, wenn da Demos gezeigt werden, guckt es euch an, googelt es einfach mal, schaut es euch
Genau,
an.
also wie gesagt, hatte ich vorhin erwähnt, am 1.5. ein Part der Veranstaltung ist so eine 45 Minuten, ich nenne es jetzt mal Demo-Show, einfach genau auch mit dem Hintergrund, des Leuten mal zu zeigen, die das vielleicht nicht so kennen, was eine Demo ist und was da dahinter steckt und was da so alles passiert.
Genau. Und einfach ganz kurz noch für die Zuschauer, die es nicht kennen und die Zuhörerinnen. Es ist einfach eine Demonstration der Programmier- und Grafik- und Musikkünste auf der einen Seite von einem Team oder einer Person oder wie auch immer, aber auch gleichzeitig eine Demonstration, um zu zeigen, was man aus der Maschine rausholen kann. Und das hat den Charme bei diesen Retro-Geräten, dass die Möglichkeiten sind limitiert über die Hardware und je pfiffiger und findiger die Leute damit arbeiten, umso tollere Sachen kommen dabei raus. Und es sind wirklich tolle Sachen rausgekommen. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass man sich künstlerisch auch ausdrücken kann damit. Und ich sag immer, das sind die Vorläufer der modernen Werbeclips und Musikvideos gewesen, ohne dass wir das wussten damals in den 90ern.
Absolut, da würde
Ja.
ich absolut zustimmen. Und wir haben ja oder wir im Sinne der Demoszene oder Demoszene haben ja letztes Jahr da noch die Adelung bekommen, dass das jetzt ja Teil des immateriellen Weltkulturerbes ist oder Kulturerbes, Weltkulturerbes.
Sehr, sehr schöne Sache auch. Sollten wir uns mal
Ja.
merken, Horst, für irgendwie mal. Irgendwie, weiß ich nicht, die coolste Musik aus Demos oder so.
Ja, die
Gut.
Musik können wir zeigen. Der visuelle Part, ne?
Ja,
Das ist halt
genau.
im Radio ein bisschen schwierig.
Da
Also
kann man ja eine interaktive Sendung draus machen. Da müssen die Leute dann parallel auf Run drücken und die Demo starten.
ja,
Okay,
genau.
jetzt
Also
wird's funky.
ja, also ist gut, dass der Alex es nochmal erklärt hat. Heute stellt man sich unter Demo vielleicht was anderes vor.
Ja, stimmt.
Ja, und damals war das wirklich, aber der Vergleich, dass Vorläufer von Musikvideos waren, kann man durchaus sagen, weil man hatte, ich sag mal, eine Grafik, die dargestellt wurde, zu einer Musik. Und das, was man sehen konnte und hören konnte, hing eben auch sehr von, ich sag mal, nicht nur vom künstlerischen, sondern eben auch von Programmierfähigkeiten eben damals ab, gerade bei der Grafik.
Da muss ich noch eine Sache loswerden, die ich an der Stelle eigentlich immer frage, wenn es so geht um Demo und Musikclips. Kennt ihr beiden, ihr kennt sicher das Video von Prince, Sign of the Times?
Ich nicht bewusst.
Ja, ich kenne
Schaut
es
es euch
auch.
nochmal an, weil ich finde, da ist dieser Bezug Demo, Musikvideo. Guckt es euch nochmal an, da wird das
Okay.
sehr klar. Oder auch natürlich auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Da kann man sich mal ein Bild machen, was wie eine Demo aussieht. Oder für die Leute, die es eben schon kennen, so, ach so.
Okay. Sign of the Times von Prince,
Sign of the
ja.
Times von Prince von 1985 oder so, 84, ich
Okay.
bin da nicht gut drin.
Okay.
Ein Beispiel ist vielleicht auch, es gab ein Kraftwerk-Video, wo man so Drahtgittermodelle von Kraftwerk hatte, die sich da bewegt haben, ja, und dann lief die Musik dazu. Und wenn man sich vorstellt, stimmt, dass sowas praktisch programmiert wurde und dann in Echtzeit läuft, dann hat man auch, oder laufen würde, ne? Dann hat man so eine Idee, ja, so in der Richtung geht das so ein bisschen. Sieht natürlich alles anders aus und klingt auch anders, je nachdem, was, ich sag mal, der künstlerische Aspekt dann ist, ne? In welche Richtung man da eben geht.
Oder halt die klassischen 90s-Techno-Videos, ne? Ja. Halt die haben, glaube ich, ganz viel da geklaut.
Ja, ja, also auf dem Amiga gab es diese Spaceballs-Demo und wenn man sich das heute noch anschaut und dann ein bisschen die Augen zusammenkneift, damit die Auflösung etwas schlechter wird, dann denkt man so, ja, ja, das kam dann später auch so auf MTV.
Ja, oder im James-Bond-Videoclip zu James Bond Jagd Dr. No, also im Intro, da kam es auch schon. Ich muss leider ein bisschen auf die Zeit drängen.
Ja.
Till, wir haben noch ein Stück. Ja. Was magst du uns dazu noch erzählen?
Genau, das ist jetzt ein sehr, sehr aktuelles Stück von letzten Jahr, 2021, Juli rum, glaube ich, veröffentlicht, weiß gar nicht mehr so genau. Und das ist jetzt quasi wieder der Zirkelschluss zum Anfang. Jetzt wieder nur ein C64, echte Hardware, nahezu keine Post-Production. Und damit habe ich so eine Idee umgesetzt, die ich schon ein bisschen länger mit mir rumgetragen habe, ist nämlich, dass ich quasi eine Musiksingle für den C64 produziert habe. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist eben ein Programm, was, wie sich's für eine Single gehört, zwei Musikstücke von mir abspielt. Aber das Ganze habe ich dann tatsächlich als eine echte 5,25 Zoll Diskette veröffentlicht. Auch richtig schön mit einem Cover und einem Artwork und alles. Die kann man, es folgt der Werbeblock, die kann man auf Bandcamp, also wenn man Bandcamp LDX40 sucht, findet man die. Gibt es immer noch käuflich zu erwerben für einen relativ günstigen Preis, würde ich behaupten. Und was ich aber dazu parallel noch gemacht habe, und das gibt es eben auch auf Bandcamp, ist ein digitales Release. Und das schließt an was an, was wir vorhin gesagt haben, nämlich die verschiedenen SID-Chips und wie die verschiedenen SID-Chips klingen und auch den Unterschied zwischen einem echten SID-Chip und quasi einer Emulation auf dem PC. Und das digitale Release hat dann beide Tracks in jeweils vier Versionen, nämlich halt also pro Track für jeden SID-Chip einmal und dann noch einmal echter SID-Chip und einmal Emulation. Und das heißt, dann kann man so ein bisschen Soundforschung betreiben und sich mal anhören, wo eben, also am Beispiel von diesen zwei Stücken jetzt von mir, was denn da so die Unterschiede sind in der Klangcharakteristik und alles. Und ich war dann selbst tatsächlich, also auch von den Unterschieden zwischen echter Hardware und Emulation, weil bei vielen Sachen dachte ich, ja, die Emulation klingt schon ganz schön gut. Und ich meine, die klingt auch gut, aber du hast halt einen definitiven Unterschied und der ist auch wirklich hörbar. Und das war halt eben so ein Projekt von mir. Eben, also ich mag eben physikalische Releases. Ich finde es ja zum Beispiel auch total schön, dass es jetzt wieder ganz viele neue C64-Spiele als physische Releases gibt. Und dann verbunden noch mit so ein bisschen so einem Soundforschungsexperiment sozusagen.
Ja, okay. Ich würde diesen Titel dann jetzt zur Verabschiedung spielen. Und möchte mich an der Stelle dann mal ganz herzlich bei dir bedanken, Till, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns das vorzubereiten. Natürlich war ja auch Arbeit für dich, aber auch mit uns in der Sendung zu sein und uns zu deiner Musik und zu deinem Projekt LDX40 was zu erzählen. Erstmal an der Stelle von mir vielen Dank.
Ja, an euch beide auch vielen Dank. Ich hatte es anfangs schon gesagt, vielen Dank für die Einladung. War schön, das mal so zu erzählen zu können und mal so ein bisschen da tiefer einzusteigen. Nee, also jederzeit gerne wieder.
Super. Und nochmal für euch da draußen, 1.5. Digital Retro Park, gibt's mehr davon. Und wir hören jetzt This is not a dream.
Für den angewandten Spieltrieb. Sprechstunde jeden zweiten Sonntag im Monat von 12 bis 14 Uhr auf Radio X. 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 Auf Radio X.